das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Als am 8. Dezember des vergangenen Jahres eine Rebellenallianz unter Führung von Ahmed al-Sharra fast kampflos Damaskus eroberte und damit der Langzeitdiktatur von Bashar al-Assad ein Ende bereitete, da ruhten auf dem Mann in Uniform viele Hoffnungen. Doch es gab auch Skepsis. Kann der Chef einer islamistischen Rebellengruppe, die unter anderem von der EU als Terrororganisation eingestuft wird, Syrien wirklich einen? Um das zu versuchen, hat al-Sharra die Uniform mit dem Anzug getauscht, will präsidial auftreten und die vielen verschiedenen Ethnien und religiösen Minderheiten ansprechen. Die Kämpfe und die Gewalt der vergangenen Tage lassen verstärkt Zweifel daran aufkommen, ob das gelingt. Kilian Pfeffer.
Wie durchsetzungsfähig ist Ahmed al-Sharra? Was können Appelle des syrischen Präsidenten bewirken? Am Morgen fordert er die Gruppen im Südwesten des Landes auf, das Kämpfen einzustellen. Nur der syrische Staat ist in der Lage, die Autorität und Souveränität über das gesamte syrische Gebiet hinweg zu bewahren. Wir danken den Stämmen für ihren heldenhaften Einsatz, aber wir rufen sie auf, die Waffenruhe umzusetzen und den Anweisungen des Staates zu folgen. Doch der Aufruf verhallt. Stattdessen weitere blutige Auseinandersetzungen, weitere Tote. Inzwischen sollen es fast 1000 sein. Zahlreiche schwer bewaffnete Gruppen kämpfen in Sweida gegeneinander. Inzwischen kursieren viele Videos online, die zeigen sollen, wie islamistische Kämpfer drusische Männer hinrichten, ihnen zum Zeichen der Demütigung ihre Bärte abschneiden. In den Augen vieler Islamisten sind die Drusen Ungläubige. Offenbar Massaker auf beiden Seiten, Schuldzuweisungen. Mit den friedlichen Drusen habe man gar kein Problem, sagt dieser Beduinenkämpfer. Aber wir haben ein Problem mit den Al-Hajjari-Drusen, die uns vertrieben und entehrt haben. Ich schwöre, auch wenn Sweida für die Beduinen zur Grabstätte wird, wir werden nicht weichen. Der extreme Führer Al-Hajjari spielt momentan eine wichtige Rolle bei den Drusen, sagt die Nahost-Expertin Birgit Schäble.
Der lehnt die jetzige Übergangsregierung und den jetzt amtierenden Präsidenten al-Sharra völlig ab. Aber er ist eben im Moment wohl die einflussreichste Stimme.
Mit einer Stimme sprechen die Drusen allerdings nicht. Manche haben Allianzen mit dem Nachbarland Israel, andere lehnen das ab. Wir verurteilen jegliche Aufrufe, die einen Krieg zwischen Religionsgemeinschaften heraufbeschwören könnten und Israel eine Ausrede bieten, zu intervenieren. Das israelische Militär bombardiert Syrien seit Monaten. In dieser Woche unter dem Vorwand, die Drusen schützen zu wollen. Denn auch in Israel leben Drusen, viele dienen dort in der Armee. Mit Israel hat sich al-Sharra nach Angaben des US-Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, auf eine Waffenruhe geeinigt. Und in Richtung Sweida schickt der syrische Präsident nun Sicherheitskräfte. Ob sich die Lage im Süden Syriens dadurch beruhigt? Unklar. Wie es aussieht, steckt der Präsident in der Zwickmühle. Er verspricht zwar der Zivilbevölkerung und Minderheiten Schutz, doch er verfügt nicht über die Autorität, das Versprechen umzusetzen. Die Menschen müssen sich selbst schützen. Und dadurch sinkt ihr Vertrauen in den Staat und al-Sharra noch weiter.
Fragen dazu an Ramin Sina in Kairo, unseren Korrespondenten für die arabische Welt. Ramin, an den neuen Präsidenten Ahmed al-Sharra wurde ja jede Menge Hoffnung geknüpft für Syriens Zukunft. Waren die einfach zu hoch?
Ja, vielleicht von der einen oder anderen westlichen Regierung waren die zu hoch. Es gab neulich ein Interview mit dem Bundeskanzler, der meinte, dass man gute Erfahrungen gemacht habe mit Regime Change in Syrien. Das hat mich überrascht, dass er das so früh so bewertet hat, dass die Phase in Syrien nach Assad blutig werden könnte. Das war durchaus absehbar für viele Kurden, Drusen, Christen, Alawiten. Ist und bleibt al-Sharra ein Dschihadist, einfach weil er jahrelang in dschihadistischen Gruppierungen aktiv war. Es gibt einige Gruppierungen, auch der Drusen, die können sich vorstellen, mit al-Sharra zu arbeiten oder unter ihm zu arbeiten. Es gibt auf der anderen Seite aber auch drusische Gruppierungen, die haben gar kein Interesse, sich in ein neues Syrien einzugliedern. Das sind Separatisten, Opportunisten. Die hatten lange Zeit Allianzen mit Assad, mit dem Iran, jetzt mit Israel. Die sind skrupellos, so skrupellos, wie viele dschihadistische Kämpfer im Dunstkreis von al-Sharra sind. Und das in einem Land mit so viel Waffen, mit so viel Milizen, es nicht einfach wird, für ihn für Stabilität zu sorgen, das war durchaus absehbar.
Ja, du sprichst es an. Ein Grundproblem Syriens liegt ja darin, dass es so viele unterschiedliche Milizen und bewaffnete Gruppen gibt. Welche militärischen und diplomatischen Mittel hat al-Sharaa da überhaupt, um das Land zusammenzuhalten?
Ja, ich glaube, ihm wurden wirklich die Grenzen aufgezeigt in den vergangenen Tagen. Er hat nicht mal alle islamistischen, dschihadistischen Gruppierungen im Land unter Kontrolle. Oder er nutzt sie ganz gezielt für Massaker. Das wäre die noch üblere Variante. Es gibt kurdische und drusische Führer, die ihm zugesichert haben, dass sie ihre Milizen in eine nationale Armee eingliedern würden. Das sind Worte, bislang wurde es nicht umgesetzt. Und es fällt mir auch schwer vorzustellen, dass Kurden Seite an Seite mit dschihadistischen Kämpfern in einer Armee sind, die sie jahrelang bekämpft haben. Das heißt alles aber nicht, dass das neue Syrien rund um Sharaa gescheitert ist. Er hat weiterhin starke ausländische Partner, Support von den USA, der Türkei, Katar und Saudi-Arabien, aber in einer Region, in der das Mächtegleichgewicht sich so massiv verschoben hat im vergangenen Jahr. Da ist nicht klar abzusehen, wohin der Weg von Syrien führt. Viele hoffen weiterhin auf ein geeintes Syrien, aber es gibt auch viele Skeptiker, die fürchten, dass dieses Land in Zukunft mittelfristig aufgeteilt wird.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Kairo.
Gerne.
Während des Bürgerkriegs waren ja viele Syrerinnen und Syrer aus ihrer Heimat nach Europa geflohen, auch über das Mittelmeer. Derzeit allerdings kommen relativ wenige Flüchtlinge über diesen gefährlichen Weg. Doch es gibt eine Ausnahme. Offenbar entwickelt sich eine neue Fluchtroute von Libyen aus mit dem Ziel Kreta. Vom Osten Libyens aus ist es die nächstgelegene größere europäische Insel. Und sie wird nun zunehmend angesteuert von Migranten aus Afrika. So sehr, dass Griechenland nun vorübergehend keine Asylanträge mehr annehmen will von Menschen, die von Libyen auskommen. Moritz Pompel berichtet.
Sam ist 20 und aus dem Sudan nach Europa geflohen. Jetzt wohnt er unweit der Touristenressorts an Kretas Nordküste, in einem von drei improvisierten Flüchtlingslagern.
This is your bed?
Yeah. Das ist dein Bett. Ja, seit 9 Tagen. Ich bin erstmal glücklich, hier zu sein. Und ich hoffe, Schritt für Schritt geht es weiter. In der Halle herrschen schweißtreibende Temperaturen. Ausgang gibt es nur zum Essen oder einzeln, wenn man aufs Klo muss. Um die Zeit totzuschlagen, haben sich Jamis und Steven ein traditionelles sudanesisches Spiel gebastelt. Ihre Handys sind ihnen abgenommen worden. Wir würden gerne mit unseren Familien sprechen. Sie wissen nicht, ob wir noch leben. Nur das Nötigste gibt es hier, wenngleich die Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort groß ist. Auch in Chania, der größten Einrichtung auf Kreta. Für Eleni Zervudaki inzwischen so etwas wie ihr zweites Zuhause. Ich bin furchtbar müde. 10 Tage von früh bis spät, ohne Pause. Ich muss hier sein und ein Auge auf die Situation haben. Schon länger hat Griechenlands Regierung ein richtiges Aufnahmezentrum auf Kreta angekündigt, aber nie verwirklicht. Und jetzt steigen die Zahlen. Urlauber haben eine der Ankünfte mit dem Handy festgehalten, nahe der Ortschaft Lentas. Diese Bilder aus Aia Ralini von vor 12 Tagen. Rund 450 Personen, aufgegriffen auf See, werden im Hafen in Busse gesetzt. Eine verstörende Erfahrung für einige Feriengäste.
Ich finde es schlimm, weil man ist hier Tourist und kriegt das Elend mit.
Nur dazu, weil ist die Bevölkerung sehr stark belastet.
Die Gemeinde treibt die Sorge um, dass die Gäste ausbleiben könnten. Es muss etwas passieren, um das Problem zu lösen. Wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass Aia Ralini nächstes Jahr gar keine Touristen mehr haben wird. Zur Abschreckung hat Griechenlands Regierung 2 Kriegsschiffe Richtung Libyen entsandt. Für Neuankömmlinge gelten jetzt verschärfte Gesetze. Wer aus Nordafrika über das Meer zu uns kommt, dessen Asylantrag wird erstmal 3 Monate lang nicht bearbeitet. Das heißt, jeder illegal Einreisende wird festgenommen und verhaftet. Laut Rechtsexperten verstößt das gegen die griechische Verfassung und internationale Konventionen. Die Frage ist auch, werden sich die Menschen wegen der neuen Gesetze gegen eine Flucht entscheiden? Viele der Geflüchteten sind aus Ägypten und Bangladesch. Ihre Chance auf Asyl ist ohnehin gering. Bei Sam aus dem Sudan ist das anders. Ich wollte im Sudan Ingenieur werden, aber der Krieg hat alles zerstört. Ich konnte die Schule nicht abschließen. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier nachholen und studieren kann. Wer vor dem Krieg flieht, sagt Sam, der lässt sich auch von härteren Gesetzen in Europa nicht abhalten.
In Hamburg erinnern nur noch Umrisse auf dem Straßenpflaster an das, was hier mal, wie in vielen Städten, ganz selbstverständlich stand. Ein Ort für jüdisches Leben in Deutschland. Eine Synagoge. Das nach dem Zweiten Weltkrieg und den Grauen der Shoah mit der Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten überhaupt wieder jüdisches Leben nach Deutschland zurückkehrte und aufgebaut werden konnte, das ist in besonderem Maße einer Organisation zu verdanken, die heute vor 75 Jahren, also nur 5 Jahre nach Kriegsende, gegründet wurde. Den Zentralrat der Juden in Deutschland. Markus Rea.
Einfach mal eine Kippa aufsetzen, jüdisches Leben zum Anfassen.
Das ist die Kippa, das tragen Männer in der Synagoge.
Jakob und Miri erzählen diesen 6. Klässlern in Berlin von ihrem jüdischen Leben und die dürfen Fragen stellen. Nach dem Chanukka-Leuchter zum Beispiel, den die beiden mitgebracht haben, oder nach den Gebetsriemen. Aber auch, welche Musik sie so hören oder was sie gerne essen. Und dann wird es plötzlich ernst.
Gab es irgendwie irgendjemanden, der irgendwas zu euch gesagt hat oder euch diskriminiert hat wegen eurer Religion?
Ich hatte mal einen Lehrer, der war schon etwas konservativ-katholisch auf jeden Fall. Und der hat immer auf jeden Fall ganz blöde Kommentare gebracht mir gegenüber.
Meine Eltern haben mir das auch so beigebracht, dass ich sehr, sehr offen immer war mit meiner Religion. Und meine Mitschüler wussten auch, meine Klassenlehrerin, dass ich jüdisch bin und dass ich vielleicht an Feiertagen, an jüdischen Feiertagen nicht in die Schule komme. Und dann hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme in der Klasse gehabt.
Miri und Jakob engagieren sich bei Meet a Jew, Triff einen Juden. Ein Projekt des Zentralrats, das jüdisches Leben sichtbarer machen soll in Deutschland. Dabei hatte der Zentralrat in seinen ersten Jahren nach der Gründung vor 75 Jahren noch ganz andere Ziele. Unter anderem den Überlebenden bei ihrer Ausreise aus Deutschland helfen.
Die Intuition war definitiv nicht, wieder jüdisches Leben in Deutschland dauerhaft zu etablieren.
Erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre änderte sich das. Der Zentralrat machte es sich zur Aufgabe, jüdische Gemeinden und Synagogen wieder aufzubauen. Seine führenden Köpfe wurden nicht müde zu erinnern und zu mahnen.
Immer noch sind die Stimmen nicht verstummt, die es versuchen wollen, die Untaten des nationalsozialistischen Regimes zu verharmlosen.
In den 90er Jahren ließ der Zuzug aus den Ländern der einstigen Sowjetunion die jüdischen Gemeinden stark wachsen. Heute vertritt der Zentralrat etwa 100.000 Jüdinnen und Juden und Präsident Josef Schuster hat eine Hoffnung.
Dass in 75 Jahren der Zentralrat weiter existiert, aber dann vielleicht die Sorgen, die wir heute haben, Stichwort vermehrter Antisemitismus, dann keine Rolle mehr spielen möge und jüdisches Leben in Deutschland als etwas ganz Selbstverständliches angesehen wird.
Das wünschen sich auch Jakob und Miri, die Studenten, die immer wieder in Schulklassen gehen, um von sich und ihrem jüdischen Leben zu erzählen.
Das Prinzip ist einfach, die unterschiedlich großen Steine so auf- und ineinander zu stapeln, dass keine Lücke mehr dazwischen passt. So wurde Tetris zu einem der beliebtesten Computerspiele der Welt. Und wenn es nicht mehr so richtig passt, dann hilft oft das, was die Italiener als l'arte d'arrangiarsi bezeichnen, die Kunst, sich zu arrangieren. Und zwar mit dem Platz, der einem dann halt noch geboten ist. Insofern kommt es schon sehr einem Tetris-Spiel gleich, wenn man in Roms engen Tiefgaragen einen Parkplatz finden möchte. Auch da muss man sich den Lücken anpassen und Radkappe an Radkappe eine Strategie finden, um möglichst passgenau sein Auto zu platzieren. Verena Schelter.
Rom. Jedes Jahr strömen Millionen Menschen hierher, um unter anderem das hier zu sehen, das Kolosseum. Aber wie hinkommen? Denn zu Rom gehört auch viele Autos und kaum Parkplätze. Irgendwo hier soll es ein Parkhaus geben oder doch nur eine Garage? Der Andrang ist groß. Die sollen alle hier reinpassen? Kein Problem, sagt Garagenbesitzer Marco Tucci. Wir parken das Auto und geben es am Ende wieder zurück. Weil der Platz begrenzt ist, wird kein Millimeter verschenkt. Stoßstange an Stoßstange. Etwa 100 Autos passen auf diese Weise hier rein. Würden die Kunden selbst einparken, wären es maximal 30. Die meisten bleiben hier nur für wenige Stunden. Für Tucci und seine Mitarbeiter heißt das einparken, ausparken, Autotetris. Den ganzen Tag lang. Doch nicht allen Kunden fällt es leicht, ihr Auto parken zu lassen, denn für Ausländer ist es oft unvorstellbar, den Schlüssel abzugeben. Diese Art von Parkplatz gibt es im Ausland nicht. Das ist typisch italienisch. Auch Hedwig Kniel aus Baden-Württemberg will sich trauen. Oder vielleicht doch nicht?
Also ich habe mein Auto noch nicht so lang, deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch auch. Aber es gibt halt einfach keine andere Möglichkeit für mich. Also es ist das Einzige, was geht.
Tucci zufolge gibt es nur eine Nation, die ihre Autos fast noch mehr liebt, als die Deutschen es tun. Für die Italiener ist das Auto ein Teil von ihnen. Es mit dem Schlüssel abzugeben, ist daher eine große Sache. Deshalb muss man wirklich zeigen, dass man anständig ist. Doch nicht alle sind sofort überzeugt. Diese Familie aus Kanada hatte sich zuerst gegen die Parkgarage entschieden, kommt nun aber doch zurück. Mit eingeschlagener Scheibe und blanken Nerven. Dann doch lieber gleich hierher und den Schlüssel dalassen.
Also ich bin in die Richtung vielleicht nicht wahnsinnig ängstlich. Ich habe auch meistens bei uns daheim den Schlüssel sticke bei uns im Auto auf dem Hof. Also ich habe wirklich gute Hoffnungen, dass wir halt auch wieder zu unserem Auto kommen. Die meisten Menschen sind gute Menschen.
Für sie geht es jetzt ins Kolosseum. Für Tucci und seine Kollegen heißt es weiter. Einparken, ausparken, Autotetris. 24 Stunden, jeden Tag.
Parken ist das allerletzte, was bei der Tour de France gefragt ist, wo bei der heutigen Etappe Florian Lipowitz seinem Traum von einem Platz auf dem Siegerpodest ein gutes Stück näher gekommen ist. Er liegt in der Gesamtwertung nämlich jetzt auf Platz 3 und fährt nun ganz in Weiß, der Trikotfarbe, die ihn als besten Nachwuchsfahrer ausweist. Die 14. Etappe heute, die führte noch einmal durch die Pyrenäen über rund 183 Kilometer von Pau nach Superbagnères. Thomas Bramel.
Florian Lipowitz aus Laichingen in Baden-Württemberg auf dem Podium der Tour de France. Der 24-jährige Radprofi vom Team Red Bull Bora Hansgrohe hat das Trikot des besten Jungprofis erobert. Mitentscheidend dafür, sein größter Mitkonkurrent, der Belgier Remco Evenepoel, hatte am Anstieg zum legendären Col du Tourmalet sichtbar Probleme und musste entkräftet aufgeben. Insgesamt fast 5000 Höhenmeter mussten die Rennfahrer bei der Berg- und Talfahrt durch die Pyrenäen heute bewältigen. Am Schlussanstieg nach Luchon-Superbagnères attackierte der Däne Jonas Vingegaard. Nur der gesamtführende Tadej Pogacar und Florian Lipowitz konnten mitgehen. Den Tagessieg sicherte sich der Niederländer Thymen Arendsman vor Pogacar und Vingegaard. Florian Lipowitz wurde Fünfter und verbessert sich in der Gesamtwertung auf Platz 3 und dies als bester Jungprofi.
Es war super besonders, das weiße Trikot bei der Tour zu tragen. Ich habe mich super gut gefühlt heute. Die Beine waren gut.
Und so wächst die Hoffnung für Florian Lipowitz, auch beim Finale in Paris auf dem Podium zu stehen.
Ja, gute Aussichten also für Lipowitz. Und welche Aussichten wir beim Wetter haben, das weiß jetzt Pila.
Ja, lieber Ingo, es wird ein bisschen turbulenter. Es hat ja heute schon angefangen. Die große Hitze, die ist jetzt aber erst einmal vorbei, zumindest größtenteils. Die wird jetzt in den nächsten paar Stunden ausgeräumt. Diese rote Farbe, die verschwindet aus Deutschland. Und zwar bringt ein Tief über den britischen Inseln dann mit einer westlichen Strömung deutlich kühlere Luft auch bis zu uns. Und dann geht es mal gar nicht so richtig sommerlich bei uns weiter. Die große Hitze, die wird aus Südeuropa dann damit erst einmal ferngehalten. Die bleibt im Süden. Und auch im Norden Skandinaviens ist es dann nächste Woche erst einmal wieder ein Stückchen wärmer als bei uns. Heute Nacht gibt es jetzt noch einige Schauer und Gewitter, die sich vor allem von Niedersachsen bis in die Mitte ziehen. Im Südosten lösen die sich bald auf. Ansonsten ist es meistens sternklar oder nur locker bewölkt. Morgen Vormittag ziehen noch letzte Schauer nach Norden ab. Aber es sind schon direkt wieder neue Schauer, die aus Westen dann wieder zu uns hereinziehen. Die können lokal dann unwetterartig ausfallen mit Starkregen, aber auch mit Sturmböen. Die Sturmböen, die beschränken sich vor allem so auf den Südwesten. Heute Nacht liegen die Tiefstwerte dann zwischen 20 Grad am Niederrhein und deutlich frischer wird es in Richtung Ostsee mit 14 Grad. Morgen Mittag, da merkt man so langsam schon die kühlere Luftmasse, die von Nordwesten hereinkommt. Da werden es meistens nur noch 26 bis 28 Grad. Ansonsten wird es noch mal deutlich heißer mit 30 bis 32 Grad. Und in den nächsten Tagen geht es turbulent weiter. Vor allem am Montag gibt es in der Osthälfte teilweise starke Schauer und Gewitter. Die fallen dann auch vor allem in Richtung Mecklenburg-Vorpommern mal unwetterartig aus. Am Dienstag bleibt es wechselhaft, aber ein bisschen kühler.
von allem irgendwie etwas dabei. Vielen Dank, Pila, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken über die Werte der jüngeren Generation. Morgen begrüßt Sie dann Julia Niharika-Senn an dieser Stelle. Ihnen einen schönen Sonntag noch. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.